Hallo, ich bin Florian. Ich bin Papa eines fünfjährigen, nein, fast sechsjährigen. Und natürlich mache ich einen echten Papas-Podcast. Und an der anderen Leitung sitzt der...
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad und Vater von gleich zwei Kindern, die 13 und 16 sind. Also bald sogar
jetzt hast du lange überlegt.
14 und 17. Also ja, bei so vielen Kindern muss man schon mal überlegen. Naja, egal. Und gemeinsam sind wir die... Echten Papas!
Ach komm, da kommt wieder ganz viel Energie mit und du wolltest den schon absägen, diesen Schlachtruf. Also ich finde, wir sollten den beibehalten. Wenn alle Väter da draußen auch der Meinung sind, sollen sie jetzt ihre Hände heben oder für immer schweigen. Alle haben die Hände gehoben.
Okay. Perfekt. So machen wir es, Flo.
Marco, schön, dich wiederzusehen.
Und wir hören uns ein. Das ist ja ein Podcast hier. Wir hören uns ja wieder.
Du hast natürlich vollkommen recht. Wir sehen uns. Das ist der Disclaimer für alle Zuhörenden, Mamas und Papas. Und ich habe heute Morgen erst drüber nachgedacht, als wir unseren Sohn quasi für die Kita fertig gemacht haben, was nicht so ganz reibungslos verlief. Er ist jetzt gerade, wird 6, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Aber Marco, meine Frage, die bei mir da aufkam, wann hast du das letzte Mal Türen eingetreten? Weil du hast ja jetzt zwei schon ältere Kinder, hast ja gerade gesagt. Das heißt, sie sind ja eigentlich mitten, also richtig im Epizentrum der Pubertät.
Genau, das stimmt. Aber wenn eine Tür zu ist bei uns, dann ist sie erstmal zu. Dann bin ich ja nicht so wahnsinnig, um die Tür einzutreten, weil dann kommt es sicher zur Explosion. Nee, also ich trete keine Türen ein. Aber die Frage ist berechtigt, weil manchmal tatsächlich würde man vielleicht gerne Türen eintreten, weil mit diesen ganzen Emotionen, die zu Hause dann vorherrschen, mit dem muss man ja auch erstmal umgehen. Und tatsächlich wissen wir ja, ich meine, ich arbeite seit 20 Jahren bei Men's Health, dass Sport jetzt nicht der verkehrteste Weg ist, irgendwie da mal Dampf abzulassen. Und Türen eintreten könnte ja auch eine Sportart sein, oder? Also hört sich fast an einer Trendsportart an.
Mhm. Okay. Kick Doors.
Aber, genau, tatsächlich habe ich so ein bisschen Erfahrung, aber es gibt durchaus noch Männer, die noch mehr Erfahrung mit dem Thema Pubertät haben. Und mit so einem Mann sprechen wir heute, nämlich mit dem Matthias Jung. Der ist Diplompädagoge und, großes und, Kabarettist. Eine lustige Kombi und Buchautor. Total. Buchautor, ja. Und der hat schon mehrere Bücher zum Thema Pubertät geschrieben. Jetzt gerade wieder eins, das heißt Erziehungsstatus kompliziert, und das beschäftigt sich ja mit der Vorpubertät sozusagen. Also wenn man immer denkt, es geht erst im Teenageralter los, nein, Matthias weiß es besser. Schon bei Kindern zwischen 8 und 12 Jahren machen sich so Pubertätsmerkmale bereit. Insoweit dein Sohn bald 6, noch 2 Jahre, lieber Flo. Und dann ist auch er in der Vorpubertät. Insoweit der perfekte Zeitpunkt, um heute mit Matthias Jung zu sprechen, damit du weißt, was in 2 Jahren auf dich zukommt, oder?
Damit ich weiß, wie ich mit der Tür umgehe.
Genau.
Ob ich es so mache wie sein Vater mit der Tür seines Kinderzimmers? Wer weiß.
Man weiß es nicht. Also ich würde mal sagen, Tür auf für unseren heutigen Gast Matthias Jung.
Ganz genau. Und bevor die Tür ganz aufgeht, ganz kurz, wenn ihr uns toll findet, bewertet uns. Und wenn ihr uns noch toller findet, dann empfehlt uns. Ich freue mich auf Matthias.
Hallo Matthias, schön, dass du heute da bist bei den echten Papas. Willkommen.
Ja, hallo. Vielen Dank, Marco, für die Einladung.
Sehr gerne. Es ist ja auch total spannend. Und du bist auch eine spannende Persönlichkeit, weil für alle, die es noch nicht wissen, du bist ja Diplompädagoge und Kabarettist. Das finde ich eine relativ ungewöhnliche Kombination. Magst du einmal ganz kurz unseren Hörern erzählen, wie es dazu gekommen ist?
Ja, es fing mit der Pädagogik an. Also ich habe das studiert und auch ehrenamtlich viel mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, auch gerade auch im Sportbereich. Aber ich habe immer schon gern Theater gespielt und weiß noch genau, wie ich zu meiner Mutter hin bin und habe gesagt, Mutter, ich habe jetzt pädagogisch studiert, aber ich würde auch gern Witze erzählen. Und da sagte sie, Bob, ich hoffe, das war schon einer. Aber es war leider nicht so. Das hat mich dann auch gekickt, paar Jahre lang. Ich habe dann auch als Comedy-Autor gearbeitet. Also geschrieben habe ich schon immer gern. Das ist einfach schon immer so gewesen. Und auch zuletzt vor, boah, ist das auch schon über 10 Jahre her, für die Heute-Show und für 7 Tage 7 Köpfe, also die alten 7 Tage 7 Köpfe noch. Und das hat mir auch mal sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann, vielleicht auch durch die Geburt des eigenen Kindes, kann auch sein, hat es mich wieder in die Pädagogik zurückbeordert worden quasi und habe das jetzt zusammengemischt, weil ich finde, Pädagogik kann auch ganz gut Humor mal vertragen. Diese ganzen Bücher von Jesper Juhl, und die sind alle so genial, alle so super. Aber ich finde, so ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Humor, das fehlt immer. Und ich glaube, das war auch letztlich der große Erfolg des Chill-Mal-Buchs, weil das die Eltern einfach honoriert haben. Also Infos zu bekommen, aber trotzdem auch mal herzhaft zu lachen. Und Pubertät ist, wenn man trotzdem lacht. Das bekomme ich jetzt selber hier auch in der eigenen Wohnung, in der eigenen Bude mit meinen Kindern. Und jetzt habe ich beides zusammengefügt. Jetzt ist das eine schöne Mischung. Einfach die ganzen Vorträge sind pädagogisch humorvoll sozusagen, also mit viel Tipps und viel alltäglichen Begebenheiten, mit denen sich die Eltern wiederfinden können. Aber das alles dann wirklich auch in lustig.
Also das werde ich mir jetzt ganz groß an die Wand nageln. Pubertät ist, wenn man trotzdem lacht, finde ich. Sehr geniales Motto. Du hast natürlich vollkommen recht. Also da hängt, glaube ich, ganz viel Expertentum draußen, was enorm trocken ist, staubtrocken. Und ich glaube, dass die Leute dann natürlich auch die Eltern verlieren. Du wirst gerne als lustigster Jugendexperte Deutschlands bezeichnet. Wie wichtig ist denn Humor in der Kindererziehung?
Also sehr wichtig, klar. Das ist das A und das O. Das hat ja schon Pestalozzi gesagt, man soll mehrmals mit seinen Kindern am Tag lachen. Das ist total wichtig. Also gerade wenn es dann auch in die Pubertät geht, hast du so viele Diskussionen. Allein das Thema Schule, was das für einen Raum einnimmt. Und der ist nie angenehm, also fast nie. Und da mal ab und zu lachen, sich selbst vor allem auch mal auf die Schippe zu nehmen. Also auch Eltern, die sich mal auf die Schippe nehmen, die auch mal dem Kind signalisieren, jetzt habe ich einen Bock geschossen, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Und ich habe letztens meinen Sohn angemotzt, der sollte einfach nur aufpassen, dass die Milch nicht überkocht auf dem Herd. Und ich bin aufs Klo, ich kam zurück, er hat gezockt. Und ich sehe das schon so im Augenblick und denke, ach du Scheiße, jetzt gehst du in die Küche und mega Sauerei, aber ich habe Glück, weil ich habe vergessen, die Platte anzumachen. und dann fügt sich das wieder ganz gut. Und da muss man aber selbst lachen. Und das ist dann auch gut, glaube ich. Das signalisiert ja auch den Kindern, dass man auch nicht so perfekt sein muss, wenn es die Papas oder auch die Mamas auch nicht sind. Das ist ja immer ganz wichtig.
Also es geht nicht nur um das tägliche Witze erzählen beim Frühstückstisch und hast du schon gehört, was ist eine Pommes im Straßengraben oder so.
Ja, man muss jetzt nicht das Witzebuch raus, wobei wir das witzigerweise haben, weil mein Sohn sehr, sehr ungern liest. Und wir haben uns jetzt so geeinigt auf einen Witz am Abend. Also er hat so ein Witzebuch und auch von jedem Tag, und er liest sich dann jeden Abend seinen Witz zum Einschlafen vor. Und aber grundsätzlich kann man auch ganz normal einfach im Alltag über Dinge lachen, und das darf man auch nicht verlieren, selbst in dieser anstrengenden Pubertätszeit nicht.
Hm. Ja, gerade in der Pubertätszeit nicht, oder? Also deine Kinder sind ja 5 und 11, meine sind, ja, lass mich kurz überlegen, 13 und 16, also ich bin, oder die Kinder sind mitten in der Pubertät und ich natürlich auch, und natürlich rumst da gerne mal eine Tür und wird geschrien, und das eskaliert ja auch ganz schnell, und ich glaube, mit Humor kriegt man da sich selbst und die Kinder auch einfach ganz gut auf den Boden der Tatsachen wieder zurück, ne, und verhindert halt irgendwie, dass Schlimmeres passiert, außer eine rumsende Tür, finde ich.
Absolut. Also auch für einen selbst ist das, glaube ich, auch wichtig. Also mein Vater hat das, ich habe immer die Türen zugeknallt, hat einfach irgendwann die Tür ausgehängt. Er wollte immer die Diskussion etwas umgehen und war eher so ein trockener Typ, und er kam zu mir rein und ich dachte, oh, jetzt gibt's aber Feuer, aber nix da. Er hat einfach gesagt, Bub, so geht's nicht weiter, ich hänge die Tür aus. Und ich wusste gar nicht, dass das so schnell geht. Die kann man ja ruckzuck aushängen, das ist ja fantastisch. Und das muss manchmal sein, diese Leichtigkeit einfach, weil gerade wie du sagst, Marco, in diesen Momenten, wo es eskaliert oder wo es laut ist, da hast du keine Chance. da, das kennen wir ja auch vom Fußball, wenn wir Fußball gucken oder wenn wir andere Leute beim Fußball beobachten, wenn die so emotionalisiert sind, dann kannst du denen sagen, ach komm, ist jetzt nicht so schlimm, das eine Tor, was wir jetzt gefangen haben. Nee, die drehen dann durch, die sind dann so dabei, das ist Leidenschaft. Und auch dieses Abnahme von den Eltern, diese Stimmungsschwankungen, einmal durch die Hormone bedingt, aber auch durch diese Grenzen, die wir ihnen dann setzen und die das natürlich überhaupt nicht wollen. Und dann kommt es natürlich auch zu, dass wir ja in dem Moment nicht viel machen können, aber dann im Nachhinein oder auch in den guten Momenten, wie ich immer so schön sage, mit den Eltern, in den guten Momenten versuchen dann, den Humor wieder etwas aufleben zu lassen.
Also ich versuche zu Hause auch immer möglichst humorvoll zu sein, wobei, wenn meine Kinder diese Podcast-Folge hören sollten, das gelingt mir nicht immer. Und tatsächlich überlege ich dann auch immer, wann sind denn auch mal ernste Töne angebracht? Also ich weiß nicht, ob man das so pauschal beantworten kann oder ob du das so pauschal beantworten kannst, aber es wäre ja schon interessant zu wissen, okay, irgendwann kippt es ja. Und wann hilft mir Humor nicht mehr weiter und wann sind wirklich die ernsten Töne, die dann angebracht werden müssen? Kannst du dazu was sagen?
Ja, das spürt man, glaube ich, ein wenig. Es ist, wenn wir bei uns einen guten Moment bleiben, wo dann auch immer beim Vortrag immer so, wann ist der oder gibt's den jemals? Aber ja, man muss in sich etwas kreieren. Es gibt manche, die gehen mit den Kindern mal spazieren, Eis essen, mal so einen alkoholfreien Cocktail trinken oder einfach mal so gemeinsame Aktionen. Es ist ja auch oft das Geschwisterkind, was dabei ist und wo man wirklich sagt, so, das ist jetzt mal unser Tag und dann gehen wir mal raus und dann gehen wir spazieren oder machen was anderes Tolles. Oder selbst wenn wir nur im Auto sitzen, ist auch nicht schlimm, aber dann kommt man mal ins Quatschen und dann kann man auch mal, klar, über ernstere Sachen quatschen, ernstere Themen anschneiden, die im normalen Alltag einfach auch dann nicht so machbar sind. Oder gerade auch in der Nachbearbeitung von so einer Situation, wo man beleidigt wurde vom Kind, was ausrastet, was ausgetickt ist, dann natürlich gerne das Jesper-Julsche Motto, das Eisen schmieden, solange es kalt ist, also erstmal schön abkühlen lassen, aber dann nach 2-3 Stunden später ruhig mal hingehen und sagen, ja, was war los? Wollen wir mal drüber quatschen? Oder oft kommen die auch selbst, gerade die Mädels, die sagen dann, ich weiß auch nicht, was los war, entschuldigen sich sogar. Ich glaube, einfach achtsam sein und einfach schauen, wann ist so ein Moment möglich. Es sind wenige, keine Frage. Und oft auch in so Momenten kommen auch, wissen wir auch alle, die Laberflechts der Töchter, wo man es gerade nie so gut gebrauchen kann, wo man vielleicht gerade an der Rewe-Kasse steht oder sonst wo. Aber wenn sie mal zuhören wollen, wenn sie mal reden wollen, es sind kostbare Momente, dann dies gern ausnutzen und sich dann Zeit nehmen.
Okay, aber tatsächlich in der Situation, also in der Eskalation, lieber das Ganze mit Humor nehmen und dann, wenn es so ein bisschen runtergekocht ist, dann nochmal ernste Töne anschlagen. Habe ich das richtig verstanden?
In der Eskalation wird es auch mit Humor nicht weit kommen, wenn man, ja, das glaube ich, wenn das so richtig abgeht und da gilt es einfach nur, manchmal auch, Pubertät ist manchmal auch aushalten, ist auch manchmal, also nicht nur, wenn man trotzdem lacht, sondern auch manchmal ist es auch aushalten und das ist, glaube ich, ein richtiges, hartes Aushandeln. Bei den jüngeren Teenagern versuchen wir, im Raum zu bleiben, wenn es geht, vielleicht ans Fenster gehen, mal Luft schnappen, was trinken. Bei den älteren Teenagern können wir auch schon mal eher sagen, boah, ich muss jetzt raus, wie du mich gerade hier runter machst und die wissen natürlich immer, welchen Knopf man bei einem drücken muss, teilweise in den Beleidigungen und dann darf man auch mal rausgehen und sagen, du, ich, ja, nicht umsonst steht auch auf hinten im Buch, ist natürlich ein bisschen lustig gemeint, dass man die Atemübungen aus dem Geburtsvorbereitungskurs auch noch 10 Jahre später braucht. damit können die Eltern im Vortrag immer sehr viel anfangen und auch dann, ja, glaube ich, wird schon nochmal nach dem Vortrag die eine oder andere Hebamme kontaktiert und nach einer Auffrischung gewünscht. Weil das ist hart, das ist echt hart. Und dann kommen wir wieder in die Pädagogik rein und da steht da so ein pädagogischer Satz. Der steht da einfach ganz einfach, nicht persönlich nehmen. Das steht also da, das ist vollkommen richtig, keine Frage, das ist vollkommen richtig. Wenn man es nicht, man lässt es nicht an sich ran, man nimmt es nicht persönlich und dann kann man sagen, mein Gott, dann bin ich gerade die beschissenste Mutter oder der beschissenste Vater der Welt. Ja, nehme ich nicht persönlich. Ist ja kein Problem, aber da fehlt mir bei der Pädagogik auch immer so ein bisschen, nee, das ist total schwer. Das ist zwar total richtig, aber auch total schwer in diesem Moment. Und das muss man auch den Eltern klar machen, wie schwer das da ist. Und dann ist das wirklich eine, ja, schwierige Situation, die wir da durchstehen müssen. Und dann, klar, im Nachgang, wie wir gesagt haben, gehen wir ernst da nochmal hin und können dann, ja, später bei den ganz normalen Alltagsgesprächen, wenn sich alles mal wieder so ein bisschen beruhigt hat, dann können wir auch wieder mit dem Humor ran und gerade dann auch bei diesen nervigen Themen wie Zimmer aufräumen oder was weiß ich, da mal ein bisschen Humor ran. Klar, dann geht das schon ganz gut. Aber in dieser Situation ist es schwierig.
Die große Kunst ist ja auch tatsächlich, wenn das Kind schon an die Decke gegangen ist, dass man selbst aus dem Fußboden bleibt, oder? Weil wenn beide an der Decke baumeln, ist ja auch nichts gewonnen.
Bleiben wir bei weiteren Pubertätszenen, ist es auch Leben in der Höhe. Ja klar, wir gehen, sie gehen an die Decke, wir gehen die Wand hoch, in die Luft. Also man kann alles auf die Palme, genau, ist auch noch in der Höhe. Ja, das ist da dann wirklich auf dem Teppich zu bleiben, ist nicht so schwer, weil wir sind der erwachsene Part. Es ist natürlich, hört sich auch wieder einfach an, der souveräne Part, aber wir sind's halt. Unser Kind ist im Abnabelungsprozess drin, hormonell unter erschwerten Bedingungen gerade am Wachsen. Und wir müssen versuchen, da einigermaßen da gechillt zu bleiben. Einigermaßen. Aber ich will auch immer wieder mit den Eltern mitgehen und sagen, das ist total schwer. Weil bekomme ich selbst jeden Tag hier mit, wie schwer das ist.
Also ich, naja, also im Grunde genommen ist es ja eigentlich ein klassischer Reflex des Menschen, noch aus der Steinzeit, ne? Flucht oder Kampf, was machst du? Meistens gehst du ja dann eher in den Kampf, aber ich glaube so grundsätzlich und da auch wieder, wir sind Menschen, es ist glaube ich schwierig in Eskalationsstufe dann mit Humor reinzugehen. Also ich glaube, dann musst du schon so eine Teflon-Haut haben, dass das alles echt voneinander abperlt. Also Marco hat ja seine Erfahrung, ich werde ihn sicherlich irgendwann mal konsultieren, meiner ist nämlich 5. Er steckt aber eher dann so in der präpubertären Phase, dies geht raus an meine Frau, die gestern erst wieder einen Kampf mit ihm hatte. Trotzdem. Aber du, ja, weil ich glaube, das sind schon so die ersten Ausläufer. Aber ja. Du bist ja nun am Ende des Tages schon eher im Bereich der Jugendlichen, beziehungsweise dein Schwerpunkt liegt ja auf Jugendlichen. Wann fängt das dann oder wann erkennt man, dass die Pubertät quasi beginnt? Wann kommt man in die Teufelsphase?
An die ersten dunklen Wolken aufziehen.
Mordor.
Quasi. Ja, die Mädels sind gefühlt immer so 1-2 Jahre früher, von denen es in der Tat ein bisschen früher zu erwarten. Ist es oft so, dass es körperlich noch nicht sichtbar ist. Deshalb ist ja auch dieser ständige Satz, also auch bei mir zu Hause. Ich meine, ich schreibe ein Buch darüber und meine Freundin sagt die ganze Zeit über uns und so, das kann doch nicht wirklich schon losgehen. Das kann doch nicht wirklich schon losgehen. Ich so, ja, dein Freund schreibt darüber, gerade ein Buch. Es kann dir sicher sagen, es geht schon los. Körperlich in der Tat noch nicht sichtbar oder oft noch nicht so sichtbar, aber hormonell. Es fängt ja damit, mit dieser hormonellen Ausschüttung fängt ja die Pubertät an. Mit diesen Sexualhormonen, Testosteron, Jungs, Östrogene, Mädels und dann geht das langsam los und ich sehe das bei unserem Sohn, der ist körperlich, keine Ahnung, noch stand vor 2-3 Jahren, der ist nicht viel gewachsen, aber klar, die Hormone kommen langsam, aus der Deckung kommen, einfach, man hat ja immer so einen Familienklumpen aus den ersten Jahren und da ist man geschützt und findet alles toll und alles super, Lehrer sind toll, Eltern sind toll und dann kommen sie aus dieser Deckung, aus diesem Schutz raus und merken auf einmal, ich bin ein eigenes Wesen, ein eigenes Ich und dann wird man das auch, merken wir das auch gerade deutlich, ja, Ende Grundschulzeit sogar schon, dieses in Frage stellen, dann ist die Lehrerin auf einmal nicht mehr so cool, dann ist der Papa nicht mehr leider nicht mehr so cool, vom Hero to Zero, so ungefähr, vom großen Superhelden und nur noch zum stark kritisiertesten Wesen aller Zeiten. Und genau, und das versuchen sie jetzt langsam da zu hinterfragen, sich zu hinterfragen weniger, also Empathie kommt später. Erstmal geht es darum, die Umwelt zu hinterfragen. Und das machen sie, wissen wir, auch alle recht deutlich. Also so fängt die Pubertät langsam an, eher mit diesen hormonellen Schwankungen, auch eher im Alltag. Also die Werte sind schon noch ähnlich, das passt noch alles so, ne? Rauchen finden sie kacke, wenn es Papa kacke findet. Also das passt noch alles, die Werte sind noch ungefähr gleichbleibend. Aber diese alltäglichen Dinge, deshalb sind das ja diese nervigen Diskussionen im Alltag, das wird jetzt schon langsam hinterfragt.
Ich möchte offiziell die Zeit anhalten.
Ja, würde ich auch ab und zu mal. Genau.
Du hast ja gerade schon dein neuestes Buch erwähnt und das konzentriert sich ja tatsächlich auf diese Vorpubertät, sage ich jetzt mal. Also es richtet sich an Eltern mit Kindern zwischen 8 und 12 Jahren. Und jetzt könnte man ja sagen, irgendwie nicht schlimm genug, dass wir alle durch die Pubertät müssen. Warum denn jetzt auch noch eine Vorpubertät? Also, auch das noch. Kann man das evolutionär oder biologisch irgendwie erklären, warum sich das so in die Länge strecken muss? Diese Pubertätsphase mit Vorpubertät und Pubertät und ich befürchte, dass es wahrscheinlich noch eine Nachpubertät gibt.
Ja, oder nie endet.
Ich bin 50, ich sag's dir. Ja,
gerade bei den Papas. Ja, absolut. Das ist letztlich, wenn man ehrlich ist, ist es auch nicht die Vorpubertät, sondern einfach schon auch der langsame Start der Pubertät. Das ist noch nett von der Natur gemeint, dass es so langsam losgeht. Also ich sage immer, die Pubertät flackert auf, so wie so ein Licht. Manchmal ist sie da, manchmal nicht. Ich meine, man bekommt das vor allem abends mit, dass sie doch da noch eher Kind sind. Also wir haben ja auch immer noch eine, beispielsweise neben unserem Bett eine Matratze. Da kommt der Elfjährige selbst da ab und zu nachts noch hin und kuschelt. Also es sind immer so, ich sage immer so Kuschelvampire, die abends noch zum Kuscheln kommen. Aber tagsüber schon, ja, flackert die Pubertät schon deutlich auf und da wird schon eher mal gemeckert und gemosert. Es fängt langsam an. Es fängt für uns natürlich stark an, weil es natürlich gleich in diese Diskussion geht, in dieses alles auf die Goldwaage legen. Insofern haben wir die ersten paar Jahre, ja, so die ersten 8, 9 Jahre, um uns darauf vorzubereiten, auf dieses Beginn des Abnabelns, und dann hat man auch noch mal die Möglichkeit, ja, man ist noch nicht auf der Party, man glüht vor, und das Vorglühen ist wichtig, das entscheidet auch, wie die Party wird. Von daher ist diese Phase auch ganz, ganz wichtig, weil solche Kämpfe, die man jetzt schon ausgetragen hat, dann hat man, sagt man zumindest die Statistik, wir hoffen auf sie, da hat man es dann tatsächlich schon in der Pubertät etwas leichter, weil man die Kämpfe schon in der Vorpubertätphase gemacht hat.
Das heißt, je heftiger die Vorphase ist, also das Vorglühen, desto weniger
brauchst du
mehr passt noch rein. Okay, okay, gut, das wäre schön.
Ja, das sage ich mir auch jeden Morgen.
Da muss ich nochmal nachhaken, dass ich das jetzt richtig verstanden habe. Also je heftiger die Vorpubertät, desto entspannter die eigentliche Pubertät.
Ja, das ich glaube so 80-85% gab es da eine Studie zu, steht auch im Buch, hat auch eine gewisse Logik, weil einfach, wenn man zum Beispiel zum Bildschirm, zur Bildschirmzeit oder zum Umgang mit digitalen Medien, wenn man da schon so viel diskutiert hat, und wir diskutieren da wirklich viel, weil natürlich auch wieder das Thema Leidenschaft, da ist eine Leidenschaft bei unseren jungen Teenagern da, die wollen da unbedingt so viel zocken, wie sie wollen, und da finden schon ständig Verhandlungen statt, aushandeln. Und wenn man das schon, klar, wenn man das gemacht hat und ständig gemacht hat und über eine lange Zeit gemacht hat, ja, kann ich mir schon vorstellen, dann macht es auch Sinn, dass es dann irgendwann auch gut ist oder zumindest ein bisschen besser wird oder zumindest anders wird. Und genau, das es gibt Grund zur Hoffnung, ja.
Also bei Marco fängt es jetzt gerade an, er überlegt, wie viel vorgeglüht wurde eigentlich im letzten Jahr. Wie stärker kann die Party noch werden?
Manchmal ist das Vorglühen auch so gut, dass man gar nicht mehr auf die Party
Also ich will da jetzt keine Details ausplaudern, sondern ich übergebe einfach an Florian mit seiner nächsten Frage.
Ja, das ist ja, ich meine, Konfrontation, ne? Halt, Party. Aber das kennen wir ja auch aus dem Social Media, ne? Konfrontation und Vorglühen, das ist ja eigentlich alles eine Suppe. Aber warum gehen eigentlich unsere Kids, unser Ein und Alles ja irgendwie stetig auf uns los? Also woher kommt diese Konfrontation?
Ja, letztlich unterm Strich, weil sie irgendwann ja auch ausziehen sollen. Weil wenn sie es zu gut haben oder wenn das Abnabeln wegfällt, also wenn wir nicht schlimm sind, nervig sind, auch peinlich, da kommt ja auch, Marco auch langsam wissen, dass man auch in vielen Situationen auf einmal total peinlich ist und in der Öffentlichkeit, ach je, bloß nicht mehr mit Papa. Und ja, das macht natürlich seinen Sinn, das Job ist es ja in der Pubertät, sich abzunabeln, und macht ja halt nur Sinn, wenn ich die Eltern doof finde, wenn ich die Erwachsenen peinlich finde, nervig finde, schlimm finde. Und wenn ja alles gut ist, dann bleibe ich natürlich immer zu Hause, weil da ist der Kühlschrank voll und warum soll ich ihn da noch, wenn ich die ständig gut finden würde, meine Eltern, ein ganzes Leben lang, dann gibt es eigentlich keinen Grund, sich letztlich abzunabeln. Also muss ich die quasi doof finden und das ist der Sinn. Sonst würden sie, glaube ich, gut, es gibt auch Fälle, die bleiben ewig bei Mutti, das kann es auch geben, aber glaube ich, für die Entwicklung ist schon besser, wenn sie dann irgendwann mal sagen, so, jetzt habe ich mich vollkommen abgenabelt und jetzt ziehe ich in die eigene Wohnung und dann kommen die Eltern zu Besuch und dann sollen die mal schön die Schuhe vor der Tür ausziehen.
Also ich finde tatsächlich mit diesem Wissen, was man sich wahrscheinlich mantraartig immer wieder vorsagen muss, geht es sich einigermaßen besser durch die Pubertät, einfach, dass man weiß, so okay, es muss so sein, um sie sozusagen auf das Leben da draußen vorzubereiten. Sie müssen sich abgrenzen, sie müssen mit mir auf Konfrontationskurs gehen. Nichtsdestotrotz können diese ständigen Widerworte und diese endlosen Diskussionen, die man jeden Tag führt, doch ganz schön zermürben. Hast du da einen Tipp, wie geht man als Vater am besten damit um? Wieder ins Witzebuch rausholen oder was macht man, wenn man jeden Tag immer wieder zu dem gleichen Thema diskutiert?
Ja, das ist total anstrengend und manchmal macht man sich da einfacher und klar, jetzt wenn wir bei den digitalen Medien sind, dann kann ich natürlich eine Strafen aussprechen oder einfach sagen, so nee, du hast das jetzt nur eine Stunde am Tag und dann war's das, dann ist das geklärt und dann umgeht man dem vielleicht etwas, aber prinzipiell geht es mir auch so. Wir haben super Gespräche, wo ich sage so, okay, jetzt haben wir das richtig gut ausgehandelt, super geil. Und 3 Tage später ist, wie du sagst, Marco, hast das Gleiche wieder. Und denkst du, das gibst du gar nicht. Was war denn vor 3 Tagen los? Wir haben das doch super miteinander besprochen. Aber das sind oft auch Themen, gerade die uns dann so ein bisschen nerven, gerade diese Bildschirmzeit, gerade dieses Handy, was einfach Leidenschaft ist bei denen. Das hatten wir ja vorhin schon kurz. Und wenn ich für eine Leidenschaft einstehe, dann ist das natürlich sehr oft und sehr klar, weil ich will das immer nutzen. Die haben tierisch Bock da, immer zu zocken, auch mit den Kumpels und muss dann auch ein bisschen muss mich damit beschäftigen, muss halt auch registrieren. Das ist mittlerweile, wir waren früher auf dem Bolzplatz oder auf dem Spielplatz eher, haben uns da getroffen mit der Dorfjugend. Heute ist der soziale Marktplatz einfach dann jetzt mittlerweile auch im Netz und da muss ich mich auch ein bisschen damit beschäftigen, ein bisschen informieren und meinem Kind vor allem auch bei den Diskussionen finde ich auch immer wichtig, nicht so viel selbst reden, weil wir haben ja immer eine Idee, wie unser Kind zu sein hat und diese Idee wollen wir auch bei den Gesprächen ja ständig letztlich kundtun, so, ne? Aber es ist auch wichtig, dass wir ihm zuhören und seine Haltung oder seine Ansicht wahrnehmen und zuhören und natürlich ernst nehmen. Ich finde ernst nehmen immer wichtig, auch immer schwer, weil ich manchmal echt denke, boah, das kann doch jetzt echt kein Problem sein. Aber dann ist es halt gerade das Problem des Kindes. Und dieses Ernstnehmen, Zuhören, sich interessieren, das ist auch bei den Diskussionen wichtig. Auch wenn wir natürlich insgeheim versuchen, dann unsere Idee ihm quasi aufzudrücken. Aber nur so geht's. Nur so findet Aushandeln letztlich gut statt. Und ich glaube, der Teenie ist schon eher bereit, Sachen zu akzeptieren, die er selbst mit verhandelt hat. Zumindest kann man es dann immer drauf schieben. Oder auch über Spiele, über Spiele zu, beim Zocken zu verhandeln, wenn man weiß, oh, Papa hat's mitgespielt, der weiß, wovon er redet. Deshalb sage ich auch immer zu den Papas, zockt ruhig mit, bevor ihr da irgendwelche FSK 12, FSK 16, das ist eine gute Richtlinie, ist super, ist auch eine gute Ausrede, die man dann noch haben kann. Schaut mal hier, FSK 16 dürft ihr noch nicht spielen. Aber dann immer gern mitzocken und dann weiß man, wovon man spricht. Das ist, kann nicht verkehrt sein.
Du hast vorhin erwähnt, dass dein Vater irgendwann die Tür ausgehängt hat, weil die zu oft zugedonnert wurde. Wenn man das jetzt mal auf heutige Tage überträgt, wäre dann theoretisch ja das Zocken oder das Handy da die Tür, die zugedonnert wird. Dann schmeißt das Handy dann irgendwann raus aus dem Fenster?
Ja, vielleicht, ja. Das ist natürlich so der einfache Weg vom Vater gewesen. Letztlich schon, klar. Dann, oder man bestraft, man schließt es weg oder man macht es in den Schrank rein. Und ja, letztlich ist es besser, glaube ich, aber auch natürlich auch anstrengender, dann in die Diskussion zu gehen und sagen, so, wie finden wir da eine Lösung? Auch Verständnis, wie gesagt, für den Teenager zu haben. Ich meine, wenn so, die Leute fragen mich immer, die Eltern, ja, wie oft denn jetzt die Stunde, wie oft denn jetzt in der Woche, wie viele Stunden sind da? Ich sage, keine Ahnung, das kommt ganz, wenn du so einen beschissenen November-Sonntag hast. Es regnet draußen, es ist furchtbar. Man wird selbst eigentlich nur am liebsten auf der Couch hocken und Netflix rauf und runter gucken. Und klar, da kann der mal 5-6 Stunden da zocken. Das ist doch vollkommen in Ordnung, ne? Das wird man doch selbst am liebsten machen. Und gerade wenn er auch zum Beispiel dann, dass er da auch mit seinen Freunden trifft und da eine Balance zu finden, im Sommer sieht das schon wieder dann auch ganz anders aus. Also ist dann nicht immer, nur weil man mal 5-6 Stunden am Stück gezockt hat, ist man nicht auch gleich dann süchtig. Also muss man auch immer dann noch vorsichtig sein. Und, ja, da gilt es immer, da auch ein bisschen, es ist immer ein dynamischer Prozess und da immer beim Kind zu sein und zu schauen und zu gucken, ist dann auch, glaube ich, recht hilfreich, da dabei zu sein. Und mein Vater war ein bisschen von der trockenen Sorte noch.
Also ich verstehe das so, dass man schon mal einen Cheat Day einlegen darf. Also quasi wirklich so, dass man sagen kann, naja gut, jetzt gibt's mal einen Ausnahmetag, das ist jetzt einfach so, es fließt so mit. Mein Gott, ist schon nicht schlimm.
Fällt mir gerade ein, bei Diäten gibt's das, es gibt ja so eine Diät, glaube ich, ne, wo man einen Tag.
Das war das, was mir auch in Sinn kam, ne? Da hast du ja dein Cheat Day, dein Tag, in dem du quasi mal alles laufen lässt.
Ja, die Torte bestell und hast du auch. Oder manchmal kommt der, vor 1-2 Jahren, da ist Brawl Stars, da gibt es dann ab und zu so einen Skin, natürlich auch clever gemacht, und dann ist heute der Skin-Tag, der neue Skin kommt, und ich sage, klar, dann hol dir deinen neuen Skin noch, auch wenn die Bildschirmzeit, und er hat selbst letztens angemerkt, das fand ich sehr clever, wir haben irgendwie Mensch ärgere dich nicht gespielt, und es wurde irgendwie, er geht immer so um 9:30 pennen, und es wurde irgendwie so kurz vor 10, und er sagt so, siehst du, Papa, hier muss ich nicht ins Bett. Und so, klar, es ist ja nicht so, dass ich sage, so, die Mensch ärgere dich nicht, Zeit ist abgelaufen. Pech gehabt. Du bist zwar kurz vor dem Loch drin, aber es ist vor dem Häuschen, aber tut mir leid. Das macht man ja logischerweise auch nicht. Insofern verstehe ich ihn natürlich, wenn man bei Rocket League 3-3 steht, geht in die Verlängerung und dann auf einmal Bildschirmzeit weg. Das ist dann immer, aber das ist dann dieser Prozess des Verhandelns und sich mit seinem Teenie beschäftigen.
Ich muss noch einmal kurz auf die zudonnernde Kinderzimmertür zu sprechen kommen. Du
hast sie angetan, ne?
Ja, und vor allem irgendwie, sie donnert ja nicht umsonst zu, sondern da gab es ja vorher auch Stress, Streit, Ärger irgendwie. Und das Kind oder der Jugendliche verzieht sich dann in sein Zimmer und rumst die Tür zu. Ich frage mich dann immer so, eintreten oder zumauern? Also natürlich aushängen geht auch, aber die Frage ist ja, also laufe ich da jetzt hinterher und versuche diesen Streit in dem Moment nochmal irgendwie zu klären oder lasse ich es erstmal verrauchen?
Genau, erstmal abkühlen lassen, absolut. Das ist auch je nach Individuum, glaube ich, auch verschieden und dann gehen wir hin irgendwann und suchen das Gespräch, wenn sich alles wieder beruhigt hat. Und es ist so, wie ich vorhin sagte, es ist oft auch gerade so bei den Mädels, wo dieses Stresshormon, dieses Cortisol einfach so richtig zuschlägt manchmal. Dann wissen die selbst nicht, was mit ihnen passiert. Das ist sogar ein bisschen gruselig für die teilweise, dass da irgendwie hormonell und dann noch die Synapsen, die sich da neu bilden und finden. Und das ist dann wirklich heftig. Und die entschuldigen sich sogar oft. Das sind oft wirklich so Momente, wo sich dann die Mädels dann auch entschuldigen 2 Stunden später und sagen wirklich, und das ist auch wirklich ernst gemeint, wir wissen da selbst gerade nicht, was da vorhin passiert. Ich weiß gerade selbst nicht, was da passiert.
Okay, aber warte ich als Mutter oder Vater auf die Entschuldigung? Nein, oder? Also den ersten Schritt macht doch immer noch der Erwachsene, oder? Ich kann da jetzt nicht warten, dass die Kinder alleine aus ihrem Zimmer wieder rausgekrochen kommen.
Wir bleiben der erwachsene Part, der souveräne Part, oft so, Mist. Aber wer schreit, will immer gehört werden. Das ist, glaube ich, in jedem Alter so. Und die haben viel geschrien dann normalerweise. Und dann gehen wir da hin und sagen, du, fand ich irgendwie total verletzend, wie du mich da für ihn angegangen bist. Was war denn da los? Und dann aber auch nicht wieder eine Standpauke, wieder, was ich vorhin gesagt habe, wieder dann ständig einen Monolog halten. Nee, auch dann wirklich auch mal die Kinder, die Teenies sprechen lassen. Das auf jeden Fall. Auch vielleicht noch mal einmal akzeptieren, wie die sagen, nee, Mama, ich kann gerade noch nicht. Ich bin noch nicht so. Also, das, das ist immer ein Prozess. Ich habe noch eine witzige Idee dazu. Das hat eine Mutti gemacht. Ich finde die Idee großartig. Auch so ihr Sohn, ein klassischer Türzuknaller. Da hat sie dem von wegen humorvoller Umgang letztes Jahr im November einen leeren Adventskalender geschenkt. Einen leeren, ohne Schokolade. Dafür einfach mit 24 offenen Türchen. Und meinte zu ihm irgendwie, ja, jetzt kannst du den ganzen Dezember jeden Tag ein Türchen zuknallen. Und sie hat vorher die Schokolade gefuttert und er die Türen und er hat ziemlich verdutzt geguckt. Und dann Kalender, der leere Kalender da mit offenen Türen. Und ja, das ist so, es ist eine Spielerei, aber es ist manchmal wirklich so auch so eine Sache, wie ich sage, okay, klar, es geht auch einfach manchmal humorvoll, kreativ humorvoll in dem Fall.
Okay, ich habe noch mal eine Frage irgendwie in eigener Sache. Also wie gesagt, mein ältester Sohn ist ja schon 16 und Pubertät ist ja auch der Anfang vom Ende der Kindheit. Hast du einen Tipp für uns, wie man da als Mutter oder Vater mit dieser Gewissheit umgeht? Also es ist ja auch irgendwie absehbar jetzt, dass meine Kinder, du sagst so, sie machen das ja absichtlich, das Verhalten, damit sie sich auch abnabeln und irgendwann in die große weite Welt gehen. Das ist auf der einen Seite ja auch schön, aber auf der anderen Seite erfüllt es mich ja auch ein bisschen mit Traurigkeit.
Total, total, ja, ja, absolut. Und da gehen wir oft so sehr auf die Kinder los, ne, dass sie trotzdem auch letztens in unserer Facebook-Gruppe, wir haben ja Facebook-Gruppe Keep Cool Mama, da war auch jetzt das Thema quasi in der Analyse der Ferien. Ach, der war nur zweimal, hat er mit uns zusammengegessen und auch dann 8 Tage bei der Freundin geschlafen und so. Den haben wir gar nicht mehr gesehen. Wie du sagst, es ist so eine Traurigkeit in dieser Nachricht. Aber eigentlich ist es doch auch eine ganz tolle Nachricht, einfach, dass er da eine schöne Zeit hatte. Und ich habe ihn doch lieber zweimal beim Abendessen gut gelaunt einigermaßen, als 14 Mal dann schlecht gelaunt. Ich glaube, da muss sehr viel bei uns passieren. Da muss sehr viel bei uns passieren, dass wir jetzt wissen, okay, ich war jetzt lange Mama und Papa, aber jetzt bin ich jetzt wieder Mann oder Frau und darf wieder auch mehr für mich tun und darf mal wieder ausgehen, darf mich auch mal wieder ein bisschen rar machen, einfach wieder mal wieder komplett mehr an sich selbst denken. Die Möglichkeit haben wir auch. Das ist ja die andere Seite. Die eine Seite ist, dass sich die Teenies dann abnabeln auf dem Weg zum Erwachsenen. Und wir dürfen ja wieder einfach auch uns wieder in eine andere Richtung entwickeln. Und zwar von Mama und Papa Dasein weg. Das werden wir immer sein. Klarer Fall. Aber zumindest was so die Aktivitäten angehen. Ein Buch mal wieder lesen. Ich komme ja gerade aus einem kleinen Urlaub und ja, ich habe es wieder kaum geschafft, ein Buch zu lesen. Fünfjährige, habe ja auch noch eine Fünfjährige. Die hält mich schon noch auf Trab und das wünsche ich mir natürlich schon mal. Also gibt es so einen Kids-Club und ich sagte so, und Kids-Club? Und sie sagte, nee, Papa, ich habe auch Urlaub. Ich gehe sonst in Kita. Kids-Club? Nee, das ist so wie Kita. Lass mal stecken. Und dann hast du die Fünfjährige ja auch. 24/7 ist alles super schön, aber klar, mal ein paar Seiten im Buch wären auch toll gewesen. Und das kommt wieder in dieser Zeit. Und das soll man auch so wahrnehmen. Das kann man dann auch wirklich dann genießen. Also man muss sich das so ein bisschen zwingen dazu, aber das ist auch eine schöne Phase eigentlich.
Ich glaube, wenn sich mein Sohn irgendwann mal abnabelt, dann werde ich wahrscheinlich keine Ahnung mehr davon haben, welche Aktivitäten ich vorher hatte und Hobbys und sitze wahrscheinlich dann einfach nur schweigend auf einer Bank. Weil es gibt da eine Studie, die besagt oder sagen möchte, dass gerade Väter stärker mit diesem Empty Nest Syndrome zu tun haben. Würdest du das auch so sagen? Und wenn ja, wie käme man dem zuvor? Sollte man gleich mal eine Liste an Hobbys aufschreiben und dann in die Liste in eine Truhe packen und sagen, so, die hole ich dann in 20 Jahren wieder raus und weiß dann, was ich tun kann.
Ja, es ist schon, ich glaube, da muss man wirklich viel an sich arbeiten, weil ich glaube, so gefühlt, ich habe eine 5-jährige Tochter und mein Beschützerinstinkt, der ist da jetzt schon ganz schön. Ich glaube, wenn die mit 14, 15 dann in die Clubs zieht oder dann langsam 16, 17, 18 und dann denke ich, boah, da versuche ich mich jetzt schon irgendwie gedanklich drauf vorzubereiten. Ja, ich glaube, man muss viel bei sich da tun und sagen, okay, jetzt habe ich wieder Freizeit für mich, jetzt habe ich wieder da mehr Möglichkeiten und dann ist es vielleicht dann, ja, es bleibt natürlich wahrscheinlich schon, auch wenn es soweit ist, eine schwierige Zeit, aber ich glaube, wenn man da auch mal auf die Bank sitzt und ich sage immer, oh, ich hätte gerne wieder Bock, die Wand anzuschauen, einfach mal so mal wieder Langeweile zu empfinden und da kommt, glaube ich, dann auf einmal wieder dann auch so viel. Ich glaube in der Tat für Väter oder auch gerade für Väter von Töchtern stelle ich mir es, glaube ich, nicht so einfach vor, weil ja die Sorgen ja auch mehr zunehmen. Ich habe gestern noch zufällig mit meinem Vater drüber gesprochen. Der sagte auch, boah, wenn ihr auf einmal dann ein Auto habt, ey, boah, dann wir können erst richtig schlafen, wenn das Auto in den Hof gefahren ist. Das ist einfach, das wird auch nicht besser, so, ne? Also diese Sorgen. Und da muss man wirklich, glaube ich, viel auch auf der anderen Seite viel für sich tun und sagen, ja, dann auch wieder mehr mit der Partnerin machen und da wirklich sehr klar sein. Aber die Sorgen werden bleiben, klar, durch.
Ich habe eine Lösung. Ich habe eine Lösung, Flo. Wir erhöhen einfach die Schlagzahl unseres Podcastes und genau. erscheinen täglich. Dann hast du wieder was zu tun.
Stimmt. Obwohl, könnte man drüber nachdenken.
Ihr habt auch schöne...
So die echten Papas in 5-Minuten-Snack oder sowas am Morgen zum Kaffee trinken.
Genau, ja, 5 Minuten, das ist zu kurz. Wir können nur die Langform, glaube ich. Gut, okay. Ja. Nichtsdestotrotz ist es ja eine gute Überleitung. Müssen wir auch mal zum Ende kommen. Wir haben aber, jeder, der diesen Podcast kennt, immer noch zum Schluss eine Frage, die immer die gleiche ist. Und zwar richtet die sich natürlich an dich, Matthias. Und zwar haben wir auf Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Da darf jeder Gast sich ein Lied wünschen, das idealerweise zum Thema dieser Folge passt oder ein Lied, das einen die ganze Zeit als Vater begleitet hat oder auch einfach nur sein Lieblingslied. Also letztendlich geht es darum, ein Lied auf diese echte Papas-Playlist von Spotify zu setzen. Und jetzt your turn. Was für ein Lied kommt denn von dir auf die Liste?
Es ist natürlich auch wieder so ein herrliches Wortspiel, muss natürlich auch mit rein, wenn man jung heißt, aber ich finde von Alphaville Forever Young ist dann vielleicht passend, weil das Lied mochte ich auch immer ganz gern und ja, das ist natürlich auch für uns Väter natürlich auch ja, das Bedürfnis immer, jung sein zu wollen und ja, selbst Aktivitäten zu machen, auf Bänken rumsitzen. Es gibt so viele Bänke auf der Welt. So.
Dann bin ich ein super gespendet.
Ja, ich will also auf allen sitzen.
Und ja, genau, das ist Forever Young von Alphaville, würde ich dann nehmen.
Super. Kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify. Ist endlich mal ein Lied, das ich auch kenne. Ganz oft haben wir Gäste, die irgendwelche Lieder vorschlagen, wo ich denke so, gut, spricht für meinen Musikgeschmack. Gut, also, kommt auf die echte Papas-Playlist von Spotify, die man abonnieren kann, genauso wie diesen Podcast natürlich, auf allen gängigen Kanälen. Und bewerten kann man ihn natürlich auch. Und man kann ihn sogar abonnieren. Aber erklärt sich von selbst. Wir müssen noch einmal ganz kurz zu dir kommen, Matthias. Wo kann man dich denn erreichen am besten? Also wir haben jetzt über dein Buch geschrieben, das ist seit Mai auf dem Markt, heißt Erziehungsstatus kompliziert, Pubertät im Anmarsch. Kann man jedem nur empfehlen, aber wenn man mit dem Buch durch ist, wo kriegt man Nachschub?
Da kriegt man Nachschub. Also es gibt dann mal vom Nachfolgebuch Chilma abgesehen. Wir gehen ja chronologisch merkwürdigerweise nach hinten. Also ich habe ja mit der Pubertät angefangen, mit dem Chilma-Buch. Am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig und jetzt gehen wir ja weiter zurück und dann irgendwann dann bei Flo's Kind und meinem Kind bei der ersten Pubertät. Man kann auf die Homepage gehen, jungmatthias.de. Da stehen die ganzen Termine für die Vorträge. Ich bin da sehr untriebig, bin da immer sehr, sehr oft unterwegs und ja, da würde ich mich über jeden Besuch freuen und komm vorbei. Und für Hilfestellungen gibt es eine schöne Facebook-Gruppe von Daniela und mir, Keep Cool Mama, heißt die, über 14.000 Muddis und Faddis. Ja,
das heißt, dann davon auch als Vater mit in die Gruppe, auch wenn sie Keep Cool Mama heißt.
Ja, das hat die Daniela, ist ja die Chefin der Gruppe, sie hat das ja quasi eingeführt. Wir haben es immer schon mal vorgehabt, irgendwie ändern zu wollen. Ja, normal natürlich, klar, muss das auch mal hier.
Ja, wir sind da tolerant als Väter. Also wir gehen auch in Gruppen, die Mama heißen, oder Flo?
Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, ist trotzdem eine tolle Gruppe, weil man da sein Leid, ist ja immer die schönste Erkenntnis von den Eltern auch bei den Vorträgen, dass sie merken, okay, gibt's ja gar nicht. Bei anderen Familien liegen auch die Pfandflaschen unter dem Bett rum. Und auch da wird nicht gelüftet. Und da, ja, ist es, ja, bei meinem Sohn ist es auch so. Da haben wir auch letztens, als ich reinkam, die Ameisen eine Rettungsgasse gebildet. Zu den Essensresten. Und das ist, ja, im Bett haben sie gegen Asthma, weil kein Fenster offen ist. Also das ist, ja, das ist so ein schöner Moment auch, wo alle merken, es geht überall so. Das ist ein sehr befreiender Moment. Und deshalb, ja, kann ich nur jedem raten, in die Gruppe zu gehen, aber auch zu meinen Vorträgen zu gehen, zu den Shows, weil das ist ein herrliches Wiederfinden. Wir gehen da den Alltag durch, gechillt, mit Humor und ab und zu mit neuen Tipp dabei.
Sehr schön, möchte ich erleben. Das ja. ist sehr spannend auf jeden Fall.
Absolut. Gut, ja, dann hoffe ich, dass du demnächst auch in Hamburg bist, weil dann würden Flo und ich wahrscheinlich im Doppelpack gerne zu einer deiner Shows kommen.
Definitiv.
Ehrengäste, auf jeden Fall.
Jetzt erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und für den Mengen Input, die wir bekommen haben.
Gern, Dankeschön, Dankeschön für eure Zeit, danke für die Einladung.
Ja, und wir hören und sehen, nee, sehen ja nicht, aber wir hören uns, doch Marco und ich, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder.
Okay, bis dahin,
macht's gut.
Bis dann. Tschüss.